Ja, schön wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ich muss schauen, wie ich mich hier einrichten kann. Aber ich denke, es ist einfach, hier dieses M zu sehen. Und ich glaube, ihr kennt das. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das schon in der Kindheit kennengelernt habt, damit aufgewachsen seid, vielleicht auch mit der Muttermilch bereits Migros eingenommen habt, so in dem Sinn ein wirkliches Migros-Kind vielleicht seid sogar. Und wenn wir zwei von diesen M's haben, dann wissen wir auch, das bedeutet, es ist etwas größer als nur eine Migros, es ist ein Migros-Markt. Das Sortiment ist größer und wir kennen das, wir wissen, dort bekommen wir viel eher noch, was wir wirklich suchen. Und dann gibt es auch noch dieses 3M. Und ich weiß nicht, ob die Migros je einen Namen dafür gefunden hat, also zum Beispiel Mega-Migros-Markt oder so etwas, hat sie wahrscheinlich nicht, sondern sie hat sich einfach gesagt, 3M ist ein M mehr als 2M, oder? Aber es gibt auch 4M. Aber 4M hat nichts mehr mit Migros zu tun. Und trotzdem ist 4M bekannt. Weiß jemand, für was 4M bekannt ist? Nicht mehr tief orange, vielleicht einfach weiß oder schwarz. Oder hat jemand eine Idee? Jawohl, dort. Was für? Ja, das kann sein, dass es auch gilt, ja, für Post-it. Aber es gibt einen Merksatz, der geprägt worden ist mit 4M. Mann, muss, Menschen mögen. Ganz genau, danke Max. Man muss Menschen mögen. 4M. Ich glaube, es war ein Hotelier und Unternehmer, ein Deutscher, Carsten Rath mit Namen, der das noch vor der Jahrtausendwende geprägt hat. Und seitdem ist es immer wieder bekannt gemacht worden und auch von anderen Leuten aufgenommen worden. Und sie gehen ebenfalls mit diesen 4M rum, wie zum Beispiel unser Altbundesrat Adolf Ogi. Aber ich glaube, zu ihm passt es auch. Und deshalb habe ich mir aber doch schon überlegt, wie ist es denn mit uns? Wir haben ja dieses Thema Freudenbote. Und ist es nicht so, dass gerade für Freudenbote es wichtig ist, dass man Menschen mag? Schon, oder? Denn unser Gott, er ist doch ein Gott, der immer fokussiert ist auf Menschen. Ihm sind Menschen wichtig. Du bist ihm wichtig, ich bin ihm wichtig, jeder von uns ist ihm wichtig. Und er kennt uns, er kennt unsere Persönlichkeit, er kennt unsere Lebensgeschichte, er kennt unsere Herausforderungen, unsere Probleme. Und er weiß es und er möchte sich auch darum kümmern. Gott ist fokussiert auf Menschen. Und so, denke ich, ist es für uns eigentlich genauso wichtig und eben wirklich ein Merksatz. Man muss Menschen mögen, wenn wir uns als Freudenboten eben sehen und sehen können. Und wenn ich heute die Predigt überschrieben habe mit ein Freudenbote ist investierend, dann ergibt sich daraus genau schon diese Grundsatzgleichung, wir investieren in Menschen. Um das geht es heute. Und erstens bedeutet das, investiere ohne Agenda. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jetzt ist es doch so, eigentlich verstehen wir dieses Wort investieren irgendwie im Sinn von, man gibt etwas und dann bekommt man etwas zurück, oder? Wir kennen dieses Wort ja auch hauptsächlich aus dem Finanzbereich. Ja, es ist auch bekannt, man kann sich in Menschen investieren. Aber am allermeisten investieren wir doch eben Finanzen. Und wir investieren in eine Firma, in eine Aktie, in einen Fonds. Und die Erwartung, wenn wir investieren, ist die, dass wir Gewinn machen, dass wir etwas mehr zurückbekommen. Und das ist das ganze Konzept hinter dem Investieren im Finanzbereich. Wir geben, damit wir mehr zurückbekommen, noch mehr Gewinn machen, noch mehr Dividenden ausbezahlt bekommen, noch mehr unser Geld vermehren können. Das ist das Prinzip hinter Investieren. Und jetzt ist das natürlich klar, ein Ziel, das man dann vor Augen hat, wenn man an Investieren denkt. Und das, denke ich, ist auch die Herausforderung für uns als Freudenbote, dass wir eben ein Ziel vor Augen haben und dass wir eben investieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und hier liegt eben auch die Gefahr, nämlich die Gefahr darin, dass wir das falsche Ziel uns vor Augen setzen. So kann es zum Beispiel sein, dass jemand sich als ich bin ein Freudenbote versteht. Und das ist ja auch richtig. Gott hat uns zu Freudenboten gemacht. Und der Auftrag kommt von Gott und das ist auch richtig. Aber vielleicht verstehen wir uns jetzt eben genauso im Sinn vom Briefträger, wie diesem Film, von dem ich vor 2 Wochen schon gesprochen habe. Da kommt jemand, nimmt einen Brief auf und er bringt ihn zu Frau Meier oder zu Herrn Müller. Um das geht es, oder? Ich investiere mich, weil ich die Botschaft, die von Gott ist, dir geben möchte. Es geht um die Botschaft, ich möchte sie dir geben oder dir. Ich möchte die Botschaft ans Ziel bringen. Um das geht es. Die Menschen sind mir nicht so wichtig. Das ist dann das Problem, was passieren kann, oder? Dass ich einfach, und darum haben wir auch Briefkästen erfunden, oder? Weil der Pöstler, dem sind die Menschen schon wichtig, aber er trifft sie ja kaum, oder? Und genau um das geht es eben nicht im Thema Freudenbote. Es ist schon vom Prinzip her natürlich stimmig, aber das ist das Falsche oder ein Ziel, das eigentlich neben dem eigentlichen Ziel liegt. Bereits besser ist es, wenn wir uns investieren und wenn wir das verstehen als, okay, ich investiere mich in Menschen mit dem Ziel, dass ich die Botschaft geben kann. Oder? Ich investiere mich in Menschen, damit ich meinen Brief, meine Botschaft weitergeben kann. Und das ist auf jeden Fall schon viel besser. Und es ist auch nicht etwas, was einfach per se verurteilt werden müsste, weil es gibt so viele Beziehungen auf dieser Welt und die sind nicht zweckfrei. Oder? Sondern man möchte etwas in der Beziehung. Und genau das ist es aber auch, was die Menschen eben spüren. Wenn ich komme und mit jemandem Beziehung pflege und vielleicht einen Kaffee trinken gehe oder was immer, und ich möchte einfach diese Beziehung pflegen, damit ich ihm von Jesus erzählen kann, dann merkt er das. Er spürt das. Er spürt das. Und dann kann es sein, dass wir auch hier eben ganz minim, aber wir sind am eigentlichen Ziel vorbeigegangen. In einer Fluggesellschaft hat der Organisator 2 Piloten eingeteilt. Sie sollten miteinander einen Flug fliegen und der ging über 3 Tage. Also sie hatten mehrere Flüge nacheinander, aber diesen Dienst, den sie miteinander hatten, ging über 3 Tage. So war es geplant, die kannten sich nicht, die beiden Piloten. Sie sind dann eingestiegen ins Flugzeug, haben das Flugzeug gestartet und dann haben sie gemerkt, hey, der Typ nebenan ist mir sympathisch. Und sie haben zu reden begonnen und sie haben über dieses und jenes gesprochen und über das und über Hobbys und über ihre Beziehungen und über Familie und über Politik und über die Welt und über die Firma und über alles Mögliche haben sie gesprochen. Und es gab interessante und inspirierende Dialoge zwischen den beiden. Aber der eine war Christ. Und so hat er irgendwann Gott ins Spiel gebracht. Und dann hat er auf einmal gemerkt, er war da etwas am Erzählen, hat er gemerkt, dass der andere sich zurückgezogen hat innerlich. Nur noch einsilbig geantwortet hat oder gar nicht mehr geantwortet hat. Also hat er seine Ausführungen noch beendet, Schluss gemacht und dann sind sie geflogen, haben einfach nur das kommuniziert, was gerade nötig war, um eben diesen Flug zu managen. Am zweiten Tag genau dasselbe. Konzentriert und seriös haben sie ihre Arbeit gemacht, haben das Nötige miteinander besprochen und kaum etwas sonst gesprochen. Am anderen Morgen, am dritten Tag, hat es genauso begonnen. Nur das Nötige wurde gesprochen. Und dann auf einmal ergriff der andere Pilot das Wort und er sagte, jetzt, wo ich gemerkt habe und gesehen habe, dass du mir nichts überstülpen möchtest, weil während zwei Tage hast du nichts mehr gesagt über deinen Gott, jetzt möchte ich über Gott reden und das Gespräch, das wir gehabt haben, wieder aufnehmen an dem Punkt dort. Was war das Entscheidende? Er konnte warten. Er hat sich zurückgenommen. Der Mensch, der neben ihm saß, war ihm wichtiger, als die Botschaft ans Ziel zu bringen. Man muss Menschen mögen. Man muss Menschen lieben sogar, weil es geht um die Liebe Gottes. Um das geht es und das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Römer 5, Vers 8 sagt Gott in der Bibel, ich habe euch zuerst geliebt, als ihr noch Sünder wart, als wir noch keine Notiz von Gott genommen haben, als wir noch das getan haben, was wir tun wollten vielleicht, obwohl wir gewusst haben, dass es vor Gott nicht gut ist, als wir uns überhaupt noch nicht um Gott gekümmert haben, in diesem Moment, als wir vielleicht noch nicht einmal Gott buchstabieren konnten, schon da hat uns Gott geliebt. Schon da hat uns Gott geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, zweckfrei, selbstlos. Er hat uns einfach geliebt. Und diese Liebe, das lesen wir in Römer 5, Vers 5, die wird ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also zuerst ist die Liebe, die einfach da ist von Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Und genau so machen wir das auch. Wir lieben die Menschen zuerst. Egal, wo sie stehen, was sie tun und wie sie denken. Wir lieben sie. Und wenn wir gehen und denken, hey, woher soll ich all die Liebe nehmen für all die Menschen, oder? Und wie kann ich diese Person, die so komisch ist, auch lieben? Dann geht es genau um Römer 5, Vers 5. Dann geht es um diese Liebe, die von Gott her kommt und die ausgegossen wird in unsere Herzen. Wir müssen die Menschen nicht selber lieben. Wir können uns von dieser Liebe bedienen, die Gott ausgießt in unsere Herzen. Um das geht es und das können wir verteilen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Aber ich habe immer gewusst, Gott liebt mich. Ich war in Kids-Treff, also Sonntagsschule hieß das damals noch bei uns. Und dort haben wir ein Lied gesungen, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Ich habe das gewusst, Gott ist die Liebe. Ich habe das auch später gewusst, als ich die ganzen Wochenende im Ausgang gewesen bin, nur noch nach Hause gekommen bin, irgendwie morgens um 4 oder 5 oder 6, ein bisschen geschlafen habe, dann wieder arbeiten gegangen bin, damit ich am Abend wieder in den Ausgang gehen konnte. Ich habe gewusst, Gott ist die Liebe, aber ich habe es nicht erlebt. Ich habe es nicht erlebt. Ich habe es einfach gewusst, bis zu jenem Moment, als ich begonnen habe, mich nach Gott auszustrecken, ihn zu suchen, jenem Moment, obwohl er von mir eigentlich wenig bekommen hat, ist Gott mir auf einmal begegnet mit seiner Liebe. Und er hat sie ausgegossen. durch mich durch. Ich war so voll von dieser Liebe. Und sie war um mich herum, diese Liebe Gottes. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du das bist und du hast mich wirklich gern, dann lohnt es sich für mich, alles loszulassen, was nicht in Ordnung ist vor dir, und dir nachzufolgen, um mein Leben nach dir auszurichten. Und so habe ich die Liebe Gottes erlebt. Und ich vermute, es geht dir auch so, du kennst das. Ich vermute, du weißt um diesen tiefen Frieden, den Gott dir gegeben hat. Du weißt um dieses Ja. Ja, dich will ich. Ja, dich habe ich erwählt. Du weißt um diese Annahme, die Gott dir gibt und hast sie erlebt und erfahren. Und du hast die Liebe auch emotional. Liebe ist nicht nur Emotionen, aber eben auch emotional erlebt. Und du bist erfüllt von dieser Liebe. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich kenne das. Aber es ist doch schon einige Zeit her. Und irgendwie habe ich schon länger diese Liebe nicht mehr erlebt und gespürt. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes kommt mit einer Person, mit dem Geist Gottes. Und Epheser 5, Vers 18 und 19 sagt, wir sollen uns immer wieder neu mit dieser Person, dem Heiligen Geist, erfüllen. Wir sollen immer wieder neu Raum schaffen in uns, damit der Geist Gottes über uns bestimmen kann. Und das ist hier die Herausforderung und das ist hier die Einladung. In dem Moment, wo du merkst, meine Liebe, sie ist die Liebe von Gott, die ist etwas leer geworden oder ausgetrocknet in mir, möchte ich dich ermutigen. Bitte Gott darum, dass er durch seinen Geist mehr Raum einnimmt. Vielleicht auch Bereiche in deinem Leben, die du bis jetzt unter Verschluss gehalten hast vor Gott. Lass ihn da rein. Und du wirst die Liebe Gottes neu erleben. Warum? Wir lesen in Galater 5, Vers 22, der Heilige Geist wirkt Früchte. Und die erste dieser Frucht ist die Liebe. Und dann kommt der Frieden und die Freude und der Glaube und die Geduld und so weiter. Also mit dieser Person des Heiligen Geistes kommt auch die Liebe neu, wieder. Und deshalb ermutige ich dich heute Morgen, mach Raum, gib den Thron vielleicht neu frei für den Geist Gottes, den Thron deines Lebens. Zweitens, investiere ohne Vorbehalte. Eine zweite Herausforderung, neben der, dass wir das Ziel vielleicht ganz knapp verfehlen, die besteht darin, dass wir jetzt sagen, okay, wenn ich diese Liebe habe, dann kann ich sie ja mal investieren. Wenn ich Zeit habe, wenn sich die Gelegenheit bietet, wenn ich Lust habe, dann gebe ich mal etwas weiter. Das wäre die Botschaft falsch verstanden. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, was mich sehr begeistert hat, lauter Lebensgeschichten, ganz einfach zu lesen. Und es ging um Lebensgeschichten im Nahen Osten, also hauptsächlich oder ausschließlich in der islamischen Welt, die da dort stattgefunden haben. Und das Buch heißt Träume und Visionen. Und in diesen Lebensgeschichten geht es immer um etwas. Diese Personen, sei es sie in Afghanistan, in Pakistan, in Irak, Iran oder auch in Ägypten oder in Saudi-Arabien, erleben Gott. Sie erleben Jesus, sie sehen Jesus in Träumen oder auch in Visionen. Und sie begegnen diesem Jesus und sie wissen, er ist Jesus. Und alle sagen, er hat ein leuchtend weißes Kleid an, oder? Und alle wissen, er liebt mich. Das ist die Botschaft, die sie verstehen. Bei allen. Sie wissen, Gott, Jesus liebt sie. Und jetzt ist es für mich ganz faszinierend. Also für mich ist es so oder so immer faszinierend, wenn ich sehe, was Gott macht. Oder? Das ist enorm spannend. Einfach zu beobachten, wie Gott wirkt und wo er wirkt. Und dann kommt noch dazu, dass ich in etlichen diesen Ländern schon gewesen bin und zum Teil sogar mit Missionseinsätzen dort gewesen bin. Gebetet habe für diese Leute dort, dass sie Jesus erleben. Und wir haben das nie so gehört. Und jetzt auf einmal gibt es dieses Buch und darin wird gesagt, es passiert häufig und sogar mitten in Mekka. Spannend, oder? Ganz spannend. Aber es bestätigt auch, dieses Buch bestätigt auch, was ich vor 2 Wochen schon gesagt habe. Jesus Christus erscheint in Offenbarungen und Visionen, in Träumen, und er erzählt das Evangelium eigentlich keiner einzigen Person. Er bringt nachher diese Leute mit anderen Mitgläubigen in Kontakt. Das passiert jedes Mal. Und Menschen haben das Vorrecht, anderen Menschen zu erzählen, dass dieser Jesus, der sie liebt, der Erlöser ist und der Retter, der einem Leben Sinn und Ziel geben möchte. Und genau das habe ich ja gesagt. Und stellt euch das einmal vor, wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich weiß, Jesus liebt mich, was muss ich tun? Kann ich mehr von ihm lernen? Das sind diese Cornelius-Situationen, von denen ich auch das letzte Mal gesprochen habe, wo die Menschen eben vorbereitet sind, wo Gott das verlinkt und zusammenbringt. Mega genial. Und ich würde mir wünschen, wir hätten hier in der Schweiz oder in Europa überhaupt auch solche Zeugnisse, dass die Menschen Jesus in Träumen oder in Visionen sehen. Aber ich habe das bis jetzt noch nie so gehört. Es gibt schon einzelne, aber sehr, sehr selten. Und dass die Menschen dann eben auch vorbereitet wären und vorbereitet zu uns kommen würden und sagen würden, hey, ich weiß, Jesus liebt mich. Wer ist Jesus? Aber solange das nicht passiert, können wir weiter für solche Cornelius-Situationen beten. Und wir können den ersten Teil auch selber übernehmen. Und wir mit unserer Person können die Liebe Gottes den Menschen zeigen, indem wir sie einfach leben. Einfach leben. Einfach sind und von dieser Liebe weitergeben. Das können wir tun. Diesen ersten Teil übernehmen wir auch. Wir lesen in Markus, das heißt, wir lesen das auch in Matthäus und in Lukas, von diesem Doppelgebot der Liebe. Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und mit allem, was du bist. Und zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, das ist eigentlich nichts anderes, als was wir hier schon haben, Gott zu lieben. Wir nehmen von dieser Liebe, die er uns geschenkt hat, und geben sie zurück zu Gott. Das ist das erste Gebot, mit allem, was wir sind. Aber, und das ist das zweite Gebot, wir lieben unseren Nächsten, auch mit dieser Liebe, die wir hier von Gott bekommen haben. Liebe ist keine Option. Liebe ist nicht eine Möglichkeit, nicht ein Vielleicht. Liebe ist das Zentrum des Evangeliums. Liebe ist das Zentrum Gottes. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und deshalb hat er uns zuerst geliebt, seine Liebe uns geschenkt, damit wir an seiner Stelle eben diese Liebe in andere Menschen investieren können. Um das geht es letztendlich. Selbstlos und uneigennützig. Das ist die Liebe, die Gott liebt und wie Gott liebt. Was bedeutet das für die Praxis? Es gibt dieser Spruch oder diesen Spruch, wenn alle verantwortlich sind, dann macht es niemand. Habt ihr das auch schon gehört? Wenn alle verantwortlich sind für irgendetwas, dann denkt nämlich jeder, okay, der andere ist auch verantwortlich, würdest es du bitte machen, oder? Und das ist genau das Problem, wenn wir jetzt das ganz allgemein öffnen und sagen, wir lieben alle Menschen. Tun wir ja. Aber in der Praxis muss es sich konkretisieren. In der Praxis ist es entscheidend, dass wir uns vornehmen und sagen, wir investieren diese Liebe in Frau Meier und Herr Müller. Also es braucht dann doch eine Adresse. Und wir müssen wissen, wer diese Adresse ist oder in wen wir uns investieren sollen. Es ist entscheidend wichtig. Und darum ist hier meine Frage an dich. Hast du eine Person, weißt du eine Person, in die du die Liebe Gottes investieren sollst? Oder denkst, dass Gott möchte, dass du das bei dieser Person tust? Ich habe das letzte Mal erzählt von dieser einen Person, von der ich nicht von Gott gesprochen habe, weil ich gedacht habe, ja, diese Person, okay, erinnert ihr euch vielleicht noch? Und genau sie ist gekommen und hat mich gefragt nach Jesus. Und sie war es, die zuerst diesen Schritt gemacht hat, dann und Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Ich habe das verpasst, meine Liebe in diese Person zu investieren. Weißt du jemand? Es gab eine Zeit, vor 10 Jahren, 15 Jahren, da haben viele Gemeinden das sogenannte FIP-Konzept angewendet und auch lieb gemacht. Das meint FIP, Very Important Person, und dann haben sie ihre Besucher eingeladen, doch drei solche FIP-Personen zu definieren und zu sagen, hey, das sind die Menschen, in die investiere ich Liebe. Liebe Gottes. Und das ist ganz sicher ein gutes Konzept, das ist nicht schlecht, wenn ihr da schon dran seid, super, mega genial, und sonst natürlich könnt ihr sehr gut da einsteigen. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es auch einfach wichtig, dass wir offen sind, wo Gott uns die Menschen zeigt. Denn die Cornelius-Situationen, die kennt er, wir eben in der Regel nicht. Aber wenn wir bereit sind und Gott uns Impulse schenkt und wir dann auf solche Personen zugehen, die er uns zeigt, dann werden wir diese vorbereiteten Situationen auch treffen. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich, aber auch für dich. Drittens, investiere dich ganz. Ich greife noch einmal zurück auf diesen Film Postman. Sehr eindrücklich waren für mich diese jungen Menschen, es waren fast alles Teenager, die diese Briefe gebracht haben in dieser schwierigen Situation. Sie sind geritten mit dieser Post, oder die Situation war so, dass Amerika, es spielte in einem zerstörten Amerika, keine Strukturen waren mehr da und die Menschen, die haben sich zusammengerottet in Dörfern, versuchten zu überleben, aber da war eine paramilitärisch organisierte Banditengruppe und die haben die Menschen ausgebeutet, ausgeraubt und terrorisiert. Und jetzt entsteht wieder eine Post. Und es gibt neue Briefträger. Und das sind eben diese jungen Menschen. Und die investieren sich. Und sie reiten trotz Nacht, sie reiten trotz Regen und Schnee und Wetter. Und sie reiten trotz Angst. Und sie bringen Briefe von Tante Martha zu der Nichte Clementine oder wie sie heißen mag. Nichtssagende Briefe oder persönliche Briefe, natürlich vielsagend, aber vom Inhalt her nicht gefährlich für irgendetwas. Aber sie bringen diese Briefe unter Einsatz von ihrem Leben. Und in diesem Film geht es dann so, dass es eine kleine Zeit dauert, bis diese paramilitärisch organisierten Banditen realisieren, dass hier Hoffnung entsteht durch diese Briefträger. Hoffnung in den Menschen, in den Städten, in den Dörfern, dass wieder etwas entstehen könnte, was Struktur hat. Wieder etwas entstehen könnte, was mehr Freiheit möglich wäre. Und das vielleicht sogar zurück zur alten Freiheit gehen könnte. Diese Hoffnung wächst auf. Und in dem Moment, wo sie das realisiert haben, haben sie diese Postboten gnadenlos verfolgt und auch umgebracht. Und die jungen Männer, Menschen, Männer und Frauen oder Mädchen und Jungen, sie sind trotzdem geritten. Und sie haben sich trotzdem neu rekrutieren lassen. Eine völlige Hingabe. Johannes 15, Vers 13 sagt uns, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Total biblisch. Total biblisch. Ich wünsche mir so eine Hingabe für mich und für jeden von uns, dass wir bereit sind, die Botschaft der Hoffnung den Menschen zu bringen, zu denen Gott uns sendet. Ich wünsche mir das, weil es ist die Botschaft der Hoffnung. Es ist die Botschaft des Lebens. Es ist die Botschaft der Freiheit. Das Evangelium rettet. Nichts anderes kann uns retten. Ich wünsche mir das. Vielleicht so gegen das Ende hin, wie könnte das konkret aussehen? Ich glaube einfach, zuerst müssen wir wie eben den Adressat kennen, wissen, wem wir diese Botschaft oder zu wem uns Gott gesandt hat an seiner Stelle. Und wenn wir das wissen, dann ist es natürlich von Vorteil und gut, wenn wir diese Menschen mit einer gewissen Regelmäßigkeit sehen können. Also wenn es sich um einen Nachbar handelt, den wir immer wieder treffen, oder um einen Mitarbeiter oder um jemanden in demselben Verein, wo wir uns immer auch wieder bewegen, oder einfach jemanden, den wir immer wieder treffen, oder jemanden im Einkaufsladen, wo wir immer wieder hingehen, dann gibt es eben diese Möglichkeit, sich zu investieren, aufbauend die Liebe Gottes weiterzugeben und zu zeigen. Ja, und lasst uns da kreativ sein. Lasst uns da offen sein, was vielleicht diese Person braucht. Ich persönlich wurde genauso angesprochen. Wenn Leute zu mir gekommen sind und das ist passiert und haben von Jesus erzählt, das Evangelium gebracht, habe ich gesagt, ja okay, aber siehst du, hier hast du einen Denkfehler und da liegst du falsch. Und dann war es für mich erledigt wieder, oder? Aber dann hat eines Tages eine Person mir eine Schallplatte geschenkt. Christliche Rockmusik. Ja, war okay. War okay. Aber diese Person hat zu dieser Schallplatte ein Heft selber gemacht. Und jedes Lied vom Englischen aufs Deutsche übersetzt für mich. Und jedes Lied hat sie in die Woche meines Geburtstags an einem speziellen Tag gewidmet. Und da gab es ein Lied, das war für meinen Geburtstag. So gewidmet. Und sie hat dieses Büchlein oder dieses Heftlein schön geschrieben. Und dem Moment, den ich vorher geschildert habe, als ich die Liebe Gottes erlebt habe, dieser Moment wurde ausgelöst, ein Monat und ein Tag nach meinem Geburtstag, durch genau dieses Lied, was auf meinen Geburtstag gewidmet gewesen ist. Es war eine Liebesgabe und sie hat etwas ausgelöst. Vielleicht kann ich noch sagen, dass im Text Liebe vorkommt. Aber Das war sekundär. Ich habe Gottes Liebe erlebt. Und manchmal sind diese speziellen, kreativen Dinge, die Gott uns wichtig macht, sind genau das, was ein Herz aufschließen kann. Und Gott weiß, was die Person will. Er weiß auch, was sie braucht. Lassen wir uns da führen und von Gott beschenken. Und investieren wir Liebe. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du zweitens auch sofort beginnst, für diese Person zu beten. Immer wieder. Und auch für die Begegnungen, die du mit ihr haben wirst, zu beten. Und immer mit einem Ohr, das hört, offen ist zu Gott hin, damit er dir auch sagen kann, was jetzt vielleicht wichtig sein könnte. Und dann irgendwann mach einen weiteren Schritt. Entweder diesen Schritt, wenn du merkst, jetzt ist es Zeit. Entweder diesen Schritt, dass du die Gelegenheit suchst und auch dafür betest, eben die Botschaft weiterzugeben. Oder dass du die Beziehung intensivierst. Das wäre eine andere Möglichkeit. Und vielleicht sagst, hey, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Deine Ansicht war sehr, sehr interessant, was du gesagt hast über Politik und so. Ich würde mich gerne einmal mit dir unterhalten. Einfach in dieser Art und Weise. Und dort die Liebe Gottes und so, aber die Beziehung auf eine neue Ebene zu bringen. Und hier brauchen wir Feingefühl, aber vor allem die Führung Gottes. Dass wir sanft und angepasst diese Schritte vorwärts gehen können, die er uns führt. Und so möchte ich zum Abschluss fragen, hast du solche Personen? Eine oder zwei? Wenn ja, möchte ich dich heute ermutigen, es ganz neu festzumachen, dass du auf diese Personen als Liebesbotschafter neu zugehst. Wenn nein, möchte ich dich einladen, ich werde jetzt beten dann und eine Zeit der Stille geben, in dieser Zeit wie Gott zu fragen, gibst du mir einen Namen oder zeigst du mir eine Person? Machst du mir das wichtig? Und dann diese Person einfach trägst und beginnst, auf sie zuzugehen. Und so gehen wir jetzt vor. Ich möchte zuerst beten, dann geben wir einen Moment der Stille und ich schließe dann wieder mit einem Gebet ab. Und Vater, ich möchte dich anbeten, weil du ein Gott der Liebe bist. Und ich bete dich an, weil du die Menschen siehst, die dich suchen oder die dich brauchen. Und die noch nichts von dir wissen. Und ich bete dich an, darüber, dass du den Überblick über all das hast und dass du auch uns, jeden von uns, kennst. Und Vater, du hast jetzt gehört, auch was ich gesagt habe. Und ich würde dir jetzt einladen, dass du kommst und dass du in dem Moment von der Stille, wo wir nachher werden haben, einfach auch zu den Leuten redest. All die, die offen sind und die möchten so Schritt machen, dass du sie beschenkst durch einen klaren Eindruck oder dass du bestätigst dort, wo sie so oder so schon dran sind und sagst, vorwärts, ich bin mit dir. Danke, Vater, dass wir damit rechnen dürfen, dass du uns in diesem Auftrag führst und leitest, weil es ist dein Auftrag und es ist da, wo wir dürfen tun, an deiner Stelle. Weil du selber nicht willst tun, sondern uns übergeben hast und uns lassen. Und so würde ich dich jetzt bitten, dass du einfach aufzeigst und redest zu uns. Und manchmal sind es nicht die Personen, die mir zuvorderst haben und vielleicht zuerst denken, jawohl, die ist es. Aber danke, dass du uns jetzt einfach auch zu uns auch geredet hast, auch gezeigt hast, auch bestätigt hast, einfach festgemacht in unserem Herz und gesagt hast, ja, die oder die. Jesus, ich würde dich anbeten dafür. Und ich würde jetzt einfach auch bitten, dass du zeigst, wie wir die ersten Schritte machen sollen oder einfach auch die weiteren Schritte, wenn wir schon länger so oder so dran sind an diesen Beziehungen. Und danke, Jesus, dass du uns immer neu erfüllst, auch mit dem wunderbaren Heiligen Geist, sodass wir eben nicht leer laufen von deiner Liebe, sondern immer neu erfüllt sind auch von deiner Liebe. Und dass du uns beschenkst mit diesen Momenten, wo wir dann dürfen als so Cornelius-Momente erleben, wo wir einfach sehen, wow, voll vorbereitet, jetzt passt's, jetzt ist es richtig, den nächsten Schritt zu machen. Und Herr, so würde ich dich anbeten darüber, dass du uns erwählt hast, berufen hast, als Freudenbote unterwegs zu sein, Hoffnung und Leben zu bringen, ja, Rettung zu bringen und Liebe zu bringen. Vor allem deine Liebe zu bringen. Danke vielmals, weil du bist ein Gott von der Liebe und du liebst jede einzelne Person. Amen.